Wenn es bei einem Familienfest mal langweilig wird, dann empfehle ich folgende Themen anzusprechen. Flüchtlingspolitik, Fleischessen, Ostdeutschland, Westdeutschland, Frauenquote, Corona, auch ein gutes Thema. Und wenn es gar nicht klappt, dann das Thema Gendern und geschlechtergerechte Sprache. Dann kommt es garantiert zum Eklat und wird sehr emotional. Emotional wird diese Debatte auch medial geführt. Und jemand, der einen Artikel über gendergerechte Sprache geschrieben hat, ist Anne Fromm. Sie ist Redakteurin der Taz-Tageszeitung. Mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Anne.
Hallo Carsten.
Warum ist denn diese Debatte um das Gendern so emotional? Da kann man sich ja richtig reinsteigern, oder?
Ja, also viele steigern sich da rein. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, weil ich verstehe diese Debatte gar nicht als so eine ultimative Debatte. Aber sie fällt natürlich in eine Zeit, wo sehr viel darüber gesprochen wird, wie wollen wir als Gesellschaft uns aushandeln, wie wollen wir uns ansprechen. Also das betrifft ja nicht nur gendergerechte Sprache, das betrifft ja auch zum Beispiel rassismussensible Sprache oder jegliche Form von Diskriminierung in Sprache vermeiden. Also wie geht das, wie unterhalten wir uns so, dass wir uns alle angesprochen fühlen, dass wir alle miteinander ins Gespräch kommen können und so. Und da fühlen sich einige Leute von bevormundet. Also wenn man ihnen sagt, ich rede so und so und ich spreche zum Beispiel so, dass man Frauen mitmeinen kann, dass man gendert in der Sprache, haben Leute, denke ich, das Gefühl, dass man ihnen vorschreiben möchte, wie sie zu sprechen haben oder zumindest in Frage stellt, wie man spricht. Und ich glaube, dann fühlen sich Leute sehr schnell angegriffen, wenn sie das Gefühl haben, man will mir hier eine Regel auferlegen, die ich aber eigentlich gar nicht befolgen möchte.
Nun gibt es ja die Tendenz zu Regeln, auch zu Sprachregeln, gibt einen Rat für deutsche Sprache und der Artikel in Übermedien, den du geschrieben hast, da geht es ja um den gesprochenen Genderstern bei ARD und ZDF. Die haben ja auch so eine Art Sprachregeln, aber die sind auch nicht ganz konsistent oder homogen, schon gar nicht, oder?
Nee, die sind gar nicht homogen. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es keinen, der oben sitzt und sagt, wir sprechen ab jetzt so und so, sondern also in der ARD ist es ja so, das ist ja ein Senderverbund aus 9 verschiedenen Landesmedienhäusern. Da gibt es den MDR, den Mitteldeutschen, da gibt es den Bayerischen Rundfunk und so weiter, die alle zusammengeschlossen sind, die ARD. Das heißt aber, weil es ein Zusammenschluss ist, kann es da niemanden geben, der oben steht und eine Regel nach unten diktiert, sondern jeder macht es innerhalb der ARD und auch beim ZDF so ein bisschen wie er oder sie das möchte. Also zum Beispiel Anne Will gendert schon eine ganze Weile in ihrer Talkshow, ist dafür auch angegriffen worden von der Bild-Zeitung im Sommer, während andere Nachrichtensprecher oder Sprecherinnen bei der ARD gendern gar nicht. Beim Heute-Journal gendert, soweit ich weiß, Klaus Kleber, in der ZDF-Sendung Aspekte, in der Kultursendung gendern die Moderatoren auch. Andere wiederum, die ihre Beiträge machen, gendern nicht. So. Und auch wie die Leute gendern, ist ganz unterschiedlich. Also manche sprechen den Genderstern hörbar. Das heißt, sie machen so eine kleine Lücke, also JournalistInnen. Manche AD- oder ZDF-Journalisten sprechen immer beide Formen, also zum Beispiel Journalisten und JournalistInnen. Also es gibt da nicht das Einheitliche, was ja irgendwie aber auch schön ist, weil das zeigt ja, dass Sprache so im Fluss ist und dass man sich so ein bisschen darüber eben Gedanken machen kann und möchte, wie man sprechen möchte.
Für die, die es vielleicht befremdet, wollen wir noch mal kurz erklären oder versuchen zu erklären, was Gendern eigentlich bedeutet. Ist Gender das soziale Geschlecht oder geht es da tatsächlich um das physiologische Geschlecht? Was bedeutet Gendern eigentlich?
Naja, Gendern würde ich sagen, bedeutet, man passt seine Sprache oder man versucht mit seiner Sprache so zu sprechen, dass man alle möglichen Geschlechter, es gibt ja, also beziehungsweise natürlich biologisch männlich, weiblich, aber es gibt ja mittlerweile in der sozialen Konstruktion viel mehr auch dazwischen Leute, die sich nicht eindeutig männlich oder weiblich identifizieren. So, und das gendergerechte Sprachen oder geschlechtergerechte Sprache versucht dem eben gerecht zu werden, indem man entweder, wie ich gerade gesagt habe, immer die männliche und die weibliche Form spricht oder indem man eine kleine Lücke spricht, also JournalistInnen, spricht man deswegen mit Lücke, weil diese Lücke soll zeigen, es gibt noch was dazwischen. Also es gibt Leute, die würden über sich weder Journalist noch Journalistin sagen, weil sie eben das Gefühl haben, sie passen in diese beiden Kategorien nicht rein. Und genau, geschlechtergerechte Sprache ist eben der Versuch, in allen möglichen Wörtern, die ein Geschlecht festlegen, das sichtbar zu machen.
Und dann entsteht möglicherweise dieser glottale Verschlusslaut oder dieser Knacklaut, also JournalistInnen, und das ist mal so eigenartig, da sagen ja die Kritikerinnen und Kritiker, wenn man den Knacklaut nicht laut genug hört, dann könnten sich auch männlich gelesene Menschen nicht angesprochen fühlen. Also so absurd ist dann schon die Debatte geworden?
Ja, also wobei dieses Argument verstehe ich immer oder kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Also es gibt Leute, die sagen, wenn man diese Genderlücke nicht deutlich spricht, also nicht eine ganz klare Pause macht, JournalistInnen, sondern das schnell spricht, dass man dann das Gefühl hat, da redet man jetzt definitiv nur über Frauen und da wären Männer dann ausgeschlossen. Wobei es ja so war, dass über Jahrzehnte, als nicht gegendert wurde und man immer nur von Journalisten gesprochen hat, waren ja Frauen und alle, die sich nicht als Männer identifizieren, ausgeschlossen. Also von daher finde ich dieses Argument immer so ein bisschen schwierig. Wer wird jetzt mit gemeint und so weiter? Also ich finde, da sollte man dann in der Sprache zumindest schon versuchen, akkurat zu sein. Und ja, mag sein, dass man gerade, wir hatten ja gesprochen über Gendern in den Medien, also dass man gerade in der Moderation, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, wenn man müht es sehr schnell zu sprechen oder viele Berufsbezeichnungen anzusprechen, dann übergeht man diese Lücke vielleicht, aber daraus dann das Argument zu drehen, da werden Männer vergessen, finde ich so ein bisschen schwierig.
Nun gibt es ja so einen Eiferer, also zumindest habe ich den Eindruck, ein Statistikprofessor von der TU Dortmund, Walter Krämer, und der sagt ja, also dieses Binnen-I und dieses Gender-Sprech-Ding, das ist ja eine wahre Pest, ein sprachliches Krebsgeschwür, und der hat jetzt eine Mission, schreibt die Rundfunkräte an und will dann klare Regeln. Ist das legitim, so einen Kampf zu führen?
Also Walter Krämer ist, glaube ich, sehr besonders. Der ist, wie du gesagt hast, Statistikprofessor, beschäftigt sich aber vor allem mit deutscher Sprache. Also der hat einen Verein deutscher Sprache und es gibt eine Stiftung deutsche Sprache. Da ist er jeweils der Vorsitzende. Und als solcher begreift er sich so ein bisschen, glaube ich, als Lobbyist deutscher Sprache. Und er gibt zum Beispiel eine Verbandszeitung raus, in der er immer wieder über angeblichen Gender-Gaga und Gender-Polizei wettert und so weiter und auch über englische Begriffe. Also das sind so seine zwei sprachlichen Lebensthemen, habe ich das Gefühl, geschlechtergerechte Sprache und Anglizismen im Deutschen. Und da versucht er gegen vorzugehen. Ist natürlich legitim, weil wir sind eine Demokratie. Jeder darf sich für sein Anliegen einbringen, solange es innerhalb der demokratischen Gesinnung ist. Und das ist natürlich. Ich bin ein bisschen erstaunt über diesen Eifer, mit dem er das macht. Also er hat wirklich offenbar sehr, sehr viele. Ich habe mit einigen gesprochen, habe aber keinen Überblick bekommen, wie viele, aber sehr viele Mitglieder von Rundfunkräten angeschrieben mit immer dem gleichen Brief. Also den WDR, den MDR, so alle möglichen, in ganz Deutschland hat er die Rundfunkräte angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass dieses Gendern eben nicht, angeblich nicht konform mit der deutschen Grammatik und dem Duden ist und dass bitte die Rundfunkräte darauf hinwirken sollen, dass in den ARD-Anstalten und in dem ZDF nicht mehr gegendert wird. Das kann er natürlich machen. Dafür sind die Rundfunkräte ja auch da. Die sind so eine Art Aufsichtsgremium über die öffentlich-rechtlichen Sender. Was er damit auf jeden Fall erreicht hat, ist, dass er für ein Anliegen, was meiner Meinung nach gar nicht so von so vielen Hörern und Hörerinnen kritisiert wird, hat er aber es immerhin geschafft, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr beschäftigt waren damit, wie mit der Frage, wie geht man mit diesem Brief um von Herrn Krämer, wie antwortet man darauf. Also er hat in gewisser Weise dieses öffentlich-rechtliche System geschafft, so ein ganz kleines bisschen da so ein Sandkorn reinzuwerfen, dass die Mühlen dann ein bisschen langsamer mahlen und jeder sich erstmal damit auseinandersetzen musste, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir hier eigentlich?
Klare Regeln, also ich meine, da müssten wir alle nach Duden sprechen und nach dem Rat für deutsche Sprache. Wenn man davon ausgeht, dass Sprache ein Kulturgut ist und dass Sprache sich ständig entwickelt durch Einfluss von außen und durch gesellschaftliche Entwicklung, ist das ja ein dynamischer Prozess. Und klar gibt es Grammatik und Rechtschreibung, aber trotzdem entwickelt sich Sprache. Muss man das vielleicht so verstehen? Ist das ein guter Ansatz?
Auf jeden Fall. Also ich denke, nochmal zu diesem Beispiel Herr Krämer, der referiert immer auf das generische Maskulinum, also zu sagen, wenn man zum Beispiel nur Journalist sagt, dann ist das doch laut Grammatik, meint man damit auch Frauen mit. Also er bezieht sich sozusagen auf eine Regel, die seit 1960 ungefähr in der deutschen Grammatik ist. Dahinter steckt ja so ein bisschen das Argument, wir haben schon immer so gesprochen, wir haben schon immer nur die männliche Form gesagt und damit alle mitgemeint. Aber wenn man das Argument zugrunde legt, bei Sprache wird das total absurd, weil wenn man sagt, wir haben schon immer so gesprochen, dann müssten wir alle Mittelhochdeutsch sprechen oder so. Also Sprache ist ja nun mal, natürlich gibt es eine Grammatik und einen Duden, die versuchen, Sprache zu formalisieren, aber wie du sagst, Sprache ist ein Kulturgut und ja auch Aushandlungssache. Also natürlich verändert sich Sprache immer wieder. Das wir sprechen heute mit Wörtern, iPad, Handy und so weiter, die gab es vor 15 Jahren noch nicht. Heute haben wir sie ganz normal im Sprachgebrauch drin. Also das ist ja auch irgendwie was Schönes, dass man sich als Gesellschaft darüber verständigt, in welcher Gegenwart leben wir und wie passen wir unsere Sprache dieser Gegenwart an. Und ich finde, die Frage nach Repräsentation, also wie sprechen wir über alle Leute, über wie meinen wir alle Geschlechter mit, wie meinen wir alle anderen Formen von Minderheiten und so weiter mit, ist doch was sehr Gegenwärtiges. Darüber setzen wir uns ja permanent momentan auseinander. Und das in der Sprache abzubilden, finde ich eigentlich zeitgemäß. Also wenn man dann immer so auf früher referiert und sagt, wir haben schon immer so geredet und haben das schon immer so gesagt, dann das ist so ein bisschen stecken geblieben, finde ich.
Man könnte mal sagen, jeder soll sprechen und jeder soll sprechen, wie er sie will. Dann könnte man ja die Debatte sein lassen und eher mal über Gerechtigkeit sprechen, über diesen Gender Pay Gap, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden, dass es da die großen Unterschiede gibt. Das scheint mir doch eine wichtigere Debatte zu sein, oder ist es da schwierig, Prioritäten zu setzen?
Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich muss man über Gender Pay Gap sprechen und man muss darüber sprechen, wie Hausarbeit verteilt wird und über Schwangerschaftsabbrüche und so weiter. Also alle Formen von in gewisser Weise Frauen- oder geschlechtergerecht Dingen, die momentan vorherrschen in unserer Gesellschaft und weltweit natürlich. Aber ich finde schon, dass Sprache ist ja der Grundbaustein, wie wir uns verständigen und wie wir über diese Themen sprechen. Und dann finde ich es total legitim, darüber nachzudenken, wie sieht denn diese Sprache aus und wie können wir die Anliegen, die wir auch in anderen Dingen vertreten, zum Beispiel im Gender Pay Gap, wie können die sich auch in Sprache wiederfinden?
Wie gehe ich jetzt mit meiner eigenen Empfindung und Identität um? Ich habe anfangs auch immer Probleme gehabt mit diesen Innen, gerade als Mensch, der Audio macht, der Radio macht, dann habe ich so ein Problem. Ein Teil von mir sagt, oh Mensch, das klingt aber komisch, das klingt aber doof. Ein anderer Teil, der Vernunftteil sagt, ja, das ist wichtig, das muss sein, sichtbar machen ist wichtig. Und dann kämpft es so in mir und dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist da sich darauf einlassen und sich erstmal verunsichern lassen ein Weg oder wie gehst du damit um?
Also mir geht's wie dir. Ich habe auch noch nicht die ultimative Form gefunden, in der ich sprechen möchte, weil ich auch natürlich, ich rede seit 34 Jahren so, wie ich spreche, nämlich vor allem ohne geschlechtergerechte Sprache. Und dann ist es natürlich schwer, sich da umzugewöhnen oder so sich was Neues abzugucken oder zu überlegen. Aber ich versuche für mich selber da so ein bisschen zu variieren und einfach mal so ein paar Formen durchzuprobieren. Momentan bin ich so, dass ich versuche immer die männliche und weibliche Form zu sagen oder auch mal nur die weibliche Form zu sagen oder so, weil es mir auch, oder ich erstmal stocke, wenn ich diese Lücke sprechen würde. Aber ich, wie gesagt, ich finde, das ist alles Aushandlungssache. Ich bin dafür, einfach viel zu probieren und mal zu gucken, was fühlt sich gut an. Also ich merke, ich habe zwei kleine Kinder und die jetzt anfangen zu sprechen und ich sehe bei denen, was es mit denen macht, wenn man eben immer nur in der männlichen Form spricht. Also mein Sohn hat neulich mal gesagt, stimmt's Mama, Radfahrer sind immer Männer. Und er hat mich total überrascht. Ich wusste erst gar nicht, was er wollte, aber er hat es gedacht, weil wir immer nur von Radfahrern sprechen, so. Und da ist mir irgendwie nochmal bewusst geworden, dass es schon auch wichtig ist, in der privaten Kommunikation, finde ich zumindest, mal männlich, mal weiblich, mal beide und so weiter, weil ich nicht möchte, dass mein 3-jähriger Sohn damit aufwächst, dass er denkt, bestimmte Berufe oder bestimmte Tätigkeiten werden immer nur von Männern ausgeübt, weil das ist ja nur, das spiegelt ja irgendwie nicht genau die Gegenwart wieder.
Und eine Bundeskanzlerin ist immer eine Frau, ne? Das ist sozusagen die Umkehrung eigentlich auch lustig. Wie gehen wir jetzt mit der Kritik der Menschen um, die sagen, das geht gar nicht? Also Nele Polacek sagt ja, dass Gendern sexistisch sei, dass es einen guten Ansatz ist und sie sagt, also bei Telefoninterviews, bei denen mich der andere nicht sieht, werde ich gegendert, weil meine Stimme performativ weiblich ist, sondern weil sie sich biologisch weiblich anhört. Auch im Anzug, auch ungeschminkt, auch mit Glatze wurde ich gegendert, denn es geht primär um das imaginäre Geschlecht im biologischen Sinne, also um Geschlechtsteile. Mhm. Sie fühlt sich also reduziert auf ihr biologisches Geschlecht. Eigentlich auch verständlich. Im Englischen wäre es da einfacher, oder?
Ja, das stimmt, wobei das Englische ja von seiner Sprache her prinzipiell schon ganz anders funktioniert. Also ich finde es immer schwer, da eine andere Sprache zugrunde zu legen. Ich sehe die Kritik schon auch. Natürlich werde ich auch immer als Frau angesprochen, weil ich als so eine identifiziert werde. Aber ich finde, das ist so ein bisschen Abwägungssache. Und ich finde, denn für mich ist es irgendwie wichtiger, geschlechtliche Vielfalt sprachlich abzubilden, als zu sagen, wir fahren wieder alles total zurück auf die männliche Variante, was ich auch ehrlich gesagt mir ganz schwer vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also weil ja jetzt sprachlich schon so viele Dinge normal geworden sind, die jetzt wieder zurückzufahren, halte ich nicht für, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Da hilft vielleicht Gelassenheit und wenig Dogma. Also wenn Dogma auf den unterschiedlichsten Seiten, ich sage jetzt auch schon beide Seiten, das ist ja wie so ein kalter Bürgerkrieg, vielleicht ist das übertrieben, aber Gelassenheit, kein Dogma und auch mal cool bleiben und sehen, wie sich das entwickelt und den Gesamtansatz Emanzipation und Gleichbehandlung zu fassen kriegen, wäre ja schön, oder?
Genau, dafür würde ich auch plädieren.
Wie habt ihr euch den Willensbildungsprozess in der TAZ? Habt ihr da einheitliche Regeln oder kann da jeder und jede machen, was sie will?
Nee, da kann jeder und jede machen, wie sie das möchte. Ich beobachte bei den Kollegen, dass ich würde sagen, der Großteil mittlerweile in irgendeiner Form gendert, sei es mit Stern, mit Unterstrich und so weiter. Aber es ist auch mal so, man entdeckt da irgendwie alle Formen. Und das finde ich ja eigentlich ganz schön, weil man schlägt so eine Zeitung auf und hat nicht nur thematische Vielfalt, sondern auch sprachliche. Das zeichnet ja, finde ich, so eine Binnenpluralität in einem Haus auch aus.
Und die Tageszeitung heißt TAZ, die Tageszeitung und die Redakteurin heißt Anne Fromm. Ich bedanke mich. Ich hoffe, dass du bald mal wieder in Erfurt bist.
Ja,
und mal gucken. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke fürs Gespräch.
Danke,
tschüss.
Dir auch. Tschüss.